Liebe dich selbst, Mindset ist alles. Kommen dir solche Sätze bekannt vor? Sie sind typisch für die Coaching-Szene. Doch was steckt eigentlich wirklich hinter solchen Aussagen? Sind sie hilfreich oder doch nur leere Phrasen? Genau darüber spreche ich heute mit Veit Lindau und zwar radikal ehrlich. Veit arbeitet seit über 30 Jahren als Coach, Autor und Bewusstseinslehrer. Gemeinsam schauen wir uns typische Begriffe aus der Coaching-Szene an. Wir stellen uns aber auch die Frage, wie Coaching in Zukunft aussehen muss, damit Menschen auf die Veränderungen in den kommenden Jahren vorbereitet werden.
Unser heutiger Podcast wird euch präsentiert von mir selbst. Haha, ja, hätte da nicht gedacht, ne? Und zwar möchte ich euch mit ans Herz legen, auch mal über das Thema Coaching nachzudenken. Denn das ist das, was wir im Wesentlichen machen. Wir teilen ganz viele Inhalte öffentlich. Wir geben ganz, ganz viele Informationen preis, alles auch frei zugänglich. Aber am Ende ist das immer nur ein Sammelsurium von Informationen. Und letztendlich geht es ja immer darum, dass ihr es schafft, tatsächlich auch die enthaltenen Tipps ganzheitlich in eine Struktur zu gießen, die für euch dann auch individuell ausgestaltet wird und wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, ganzheitlich, nachhaltig, gesund euren Körper und euren Geist zu beeinflussen. Wie läuft so ein Coaching bei uns ab? So ein Coaching ist tatsächlich auf mindestens 3 Monate festgelegt, kann auch sich bis zu 9 Monate ausdehnen. Und dann geht es darum, dass 4 Experten sich um euch kümmern, unter anderem Tina natürlich, die sich psychologischen Themen annimmt, Katharina, die ganz viel mit Breathwork und Entspannung macht und auch für ganzheitliche Fragen da ist, ich, der auch für ganzheitliche Fragen da ist und natürlich auch mein Namensvetter Dominik, dann aber mit Nachnamen zum Glück anders heißen, Czerny, der gerade für das Thema Kraft nochmal vorhanden ist. Ich persönlich kümmere mich dann halt auch viel um Mobility Training und auch um alle ganzheitlichen Fragen. Ihr könnt da jegliche Fragen in der Community äußern, könnt in Calls kommen, die dann live stattfinden, wo ihr mitmachen könnt. Könnt dann tatsächlich auch mich persönlich anschreiben, mir Videos schicken und auch alle anderen Coaches dann ganz individuell nochmal zu euren Themen befragen. Und es gibt natürlich auch einen festen Ablauf. Wir beginnen damit, dass wir euren Körper analysieren, dass wir eure Haltung checken, dass ihr auch gerne vor Ort hier sein könnt, könnt das Ganze aber natürlich auch alles frei und online machen. Wir gucken uns Laborwerte an, um dann einfach einen guten Status quo zu haben und von hier aus euch dann sukzessive in eine Mobility-Routine, in eine Kraftroutine einzuleiten, neue Ernährungsgewohnheiten zu etablieren, Entspannungstechniken euch mit auf den Weg zu geben und dann auch so Dinge wie Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf, aber auch Detox, Mindset und Co. dann auch für langfristige Themen in euch zu implementieren. Also unser ganzer Ansatz beruht nicht darauf zu sagen, du hast das Problem und wir arbeiten am Symptom, sondern wir sagen einfach, hey, wir stellen euch und euren Körper, euren Geist halt langfristig gesund und gut auf, sodass ihr halt nicht nur für die Coaching-Zeit gut aufgestellt seid, das machen leider viele andere Experten so, sondern dass wir euch mündig machen wollen, damit ihr halt eigenverantwortlich ein gesundes und langfristig gutes und vor allen Dingen erfülltes, schmerzfreies Leben führen könnt. Wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich müsste ich das mal angehen, eigentlich müsste ich mir das mal gönnen, mal Zeit und vielleicht auch natürlich ein bisschen Geld in eure Gesundheit zu investieren, dann könnt ihr euch erstmal kostenlos bei uns beraten lassen. Und zwar findet ihr das Ganze auf meiner Homepage mybodymind.de. Da könnt ihr einfach einen Beratungstermin buchen. Wir werden euch aber auch nochmal einen direkten Absprung hier im Podcast verlinken, sodass ihr einfach dort draufklicken könnt. Einfach ganz entspannt einen ersten Telefontermin, jetzt fange ich schon an zu stottern, buchen könnt und dieser Telefontermin erstmal zu einer Ersteinschätzung dient, ob wir sagen, hey, wir sind die Richtigen für euch, ihr seid die Richtigen für uns und wenn wir dann der Meinung sind, hey, das kann funktionieren, dann erklären wir euch ganz in Ruhe und nehmen uns da auch mindestens 1 Stunde Zeit nochmal per Zoom, wie wir das ganze Coaching ausgestalten, wie wir das für euch machen können, was ihr da für Vorteile daraus generieren könnt, sodass ihr da einfach ganz frei und transparent entscheiden könnt. Viel Spaß dabei und jetzt geht's in die heutige Podcast-Episode.
Veit, ich habe dich zu einem radikal ehrlichen Gespräch eingeladen und das bedeutet für mich jetzt aber nicht, dass wir hier Bashing betreiben oder über die Coaching-Szene in Anführungszeichen lästern wollen, sondern radikal ehrlich bedeutet ja für mich wirklich auch immer das Einhalten von Respekt und Wertschätzung. Aber du seit über 30 Jahren und ich seit, ja, auch schon über 20 Jahren. Wir sind beide Teil der Coaching-Szene oder auch der Psychoszene. Das heißt, letztlich sprechen wir ja ein Stück weit auch über uns selbst und auch über unsere Arbeit, weil die viele Begriffe, die ich gleich auch mit dir besprechen möchte, sind ja auch Teil dessen, was ich tagtäglich in meiner Arbeit innehabe. Aber ich glaube, es ist immer auch wichtig, nochmal mit einem frischen und wirklich ehrlichen Blick auf Dinge zu schauen, die man tagtäglich anwendet und sie durchaus auch mal zu hinterfragen. Und bevor wir anfangen, ich träume schon mein ganzes Leben davon, dir etwas zu zeigen. Und es ist nicht der Mittelfinger, sondern es ist, ich betone es für alle, die sich das gerade über YouTube anschauen, es ist mein Ringfinger. Und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, um was es hier geht. Ja. Ich habe mir dieses Tattoo stechen lassen. Wow. Da siehst du mal, was für einen Einfluss du hast. Weil ich ein Buch von dir gelesen habe vor vielen, vielen Jahren, Heirate dich selbst. Und ja, das ist mein Ehering, den ich, weil ich hasse Schmuck und deswegen habe ich gedacht, ich tätowiere mir das ein. Das ist mein Geständnis an dich. Ich habe dich also immer am Finger. Und damit sind wir schon bei einem großen Thema, Selbstliebe. Ja, also so oft kommen Menschen ins Coaching zu mir und du hast es bestimmt auch schon ganz oft erlebt. Ich möchte mich endlich selbst lieben. Ja. Und mir geht es so, ich kann nicht behaupten, dass ich mich in jedem Moment immer liebe, aber dieser Ring, also dieser Ring ist für mich ein Symbol, dass ich mich radikal angenommen habe.
Ja.
Deswegen meine Frage an dich. Liebst du dich immer und immer selbst und wird der Begriff überbewertet?
Nein. Also zu der ersten Frage definitiv nein. Also ich glaube schon, dass es in meinem Urgrund und im Urgrund aller Menschen eine, also ich nenne es Seele gibt, die uns immer liebt. Daran glaube ich zutiefst. Nur ist sie halt ganz häufig nicht präsent im Alltag. Und ich persönlich glaube mittlerweile, dass der Anspruch, uns selbst zu lieben, eigentlich einer der größten, stärksten Flüche der gesamten Szene ist. Ja, also so erlebe ich das für mich. Also erstens ist es so ein vager Begriff, so ein Kaugummi-Begriff. Was bedeutet denn mich selbst zu lieben? Ja, so. Also das erstmal rauszufinden und dann, wir sind alle unvollkommene Menschen, wir sind jeden Tag irgendwo am Scheitern, wir haben jeden Tag auch immer mal ein shitty Gefühl. Also ich bin froh, wenn ich sagen kann, ich mag mich und ich bin relativ entspannt in mir. Das finde ich schon ein hehres Ziel.
Ja, ich sag da auch gerne, ich bin dafür, dass es mich gibt und das kann ich auf jeden Fall mittlerweile in sehr vielen Situationen und sehr vielen Momenten bejahen. Und ich glaube, das nimmt auch irgendwo Druck weg, oder? Also wenn man das Gefühl hat, jetzt muss ich mich selbst immer lieben.
Ja.
Wie soll das denn in jedem Augenblick gehen? Weil du hast ja schon einen Punkt angeschnitten. Wir sind eben unvollständige und widersprüchliche Absolut. Wesen.
Ja.
Ganz genau. Ja, ich habe es angekündigt. Wir wollen heute mal auf die Coaching-Szene schauen. Und zwar auf Begriffe, die dort Tag ein, Tag aus verwendet werden und ich mir wirklich die ehrliche Frage stellen möchte, wie sinnvoll sind sie denn zum Beispiel? Es gibt einen Satz, Coaches von mir wissen es, ich hasse ihn wie die Pest, ich sag's mal so frei von der Leber weg. Du musst deine Blockaden lösen.
Ja.
Erst dann kannst du XY angehen, erst dann wirst du den Beruf finden, den du möchtest, den Partner anziehen, den du möchtest. Wie geht's dir? Liebst du den Satz?
Ja, total. Also vor allen Dingen, Gott sei Dank gibt's ja dann immer jemanden, der gerade ein Seminar hat, in dem man exakt diese Blockaden lösen kann.
Ganz genau.
Ja. Ich sag meinen Leuten immer, also gerade in meinen Ausbildungen sage ich immer, am Ende dieser Ausbildung wirst du keine einzige Blockade mehr haben. Und damit meine ich aber eben nicht Blockaden lösen, sondern zu begreifen, dass das nur ein Begriff ist, den wir also pauschal für alle Phänomene in unserem Leben verwenden, die wir nicht mögen. Ja. So, ich bringe da mal gerne das Beispiel, also stell dir vor, ein Schneeglöckchen im Winter, das will raus in die Sonne und das ist halt an einem Tag noch nicht stark genug, durch die Schneedecke durchzubrechen. Das denkt ja auch nicht, dass es eine Blockade hat.
Ja.
Oder die Raupe, die noch kein Schmetterling ist. Ja, ist ein Bullshit-Konzept. So.
Ich glaube, oder in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Menschen, und mir ging das auch ganz lange so, einfach auch kein Wissen, sag ich jetzt mal, haben, wie Wachstum, wie sich das vollzieht. Also es sind ja immer diese ständigen Motive in uns, Sicherheit, und dann wollen wir uns aber auch entfalten. Und ich habe mich gestern so auf dieses Gespräch mit dir gefreut, als ich es vorbereitet habe. Und gleichzeitig habe ich mich gestern verflucht. Warum habe ich jetzt heute das Gespräch mit Veit? Ja, weil eben auch mein Anspruch, es gut machen zu wollen, dann auf einmal reingeschossen hat. Und eben genau das dieser Streit in mir war. Ja, und jetzt natürlich, heute habe ich mich total auf das Gespräch mit dir gefreut. Ja. Und ich glaube, oder so ist meine Wahrnehmung, dass Menschen nicht wissen, wie Wachstum sich vollzieht. Und da spielt ja dann auch immer wieder diese Selbstsabotage rein. Und dann glauben sie, es ist diese Blockade, die ich lösen muss. Dabei ist es einfach nur dieses Durchgehen durch einen Prozess.
Ja, auch das, was wir Blockade nennen, erstmal zu ehren und neugierig zu erforschen und vielleicht sogar am Schluss dankbar dafür zu sein, dass du exakt an dieser Stelle eine Bremse drin hattest, weil du für bestimmte Dinge noch gar nicht reif warst.
Ja.
Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir so abgetrennt sind von Natur, weil wenn ich mir vorstelle, ich würde die ganze Zeit draußen leben und ich würde sehen, wie die Dinge wachsen, stagnieren, dann weitergehen. Ich sag ja auch nicht zum Samenkorn, was noch nicht aufgegangen ist, löse jetzt mal deine Wachstumsblockade.
Ja, ganz unbedingt. Und damit sind wir schon so beim nächsten Begriff, den ich wirklich auch mal kritisch anschauen möchte. Und zwar ist es auch so ein, in aller Munde. Und ich muss gestehen, sogar bei uns im Coaching, mein Call, also ich habe einen wöchentlichen Call mit unseren Coaches und der heißt Mindset Call.
Ja.
Und alle versteifen sich so auf dieses Mindset, als ob alles im Kopf ist.
Ja.
Und wir sind ja noch viel, viel mehr. Du sagst ja immer so gerne, wir sind ja eben auch, wir haben Fleischklöpschen, aber wir sind eben nicht nur Körper und wir sind eben nicht nur Kopf. Und ich glaube, dieses Versteifen auf allein die richtige Denkweise löst alles, ist in meinen Augen auch viel zu kurz gegriffen.
Ja, also eigentlich mag ich den Begriff, so Mindset, weil ich sage jetzt mal, sich in Ruhe neugierig anzuschauen, okay, was habe ich denn für ein Set an Glaubenssätzen, Paradigmen in meinem Mind, finde ich total spannend. Und ich glaube schon, dass wir alle eine Art von Set haben und das auch hinterfragenswert ist. Aber ich glaube, das Problem in unserer Szene ist, dass alles so krass übertrieben wird und verflacht wird. Also dieses, du hast ja vorhin schon gesagt im Vorgespräch so, Mindset ist alles. Ja, ich brauche bloß anders zu denken, dann wird alles anders. Das ist so banal und so profan und wird unserer Komplexität so wenig gerecht. Ja, Arbeiter-Mindset, das ist cool, das ist ein guter Anfang, aber du bist halt so viel mehr. Ja.
Absolut. Und ich glaube, da ist jetzt auch für viele schon gleich die Fortführung. Naja, also dann wird es ja wohl darum gehen, irgendwie in meinen Körper anzukommen. Und ich glaube, das ist auch so ein Satz, sei mehr und tu weniger.
Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich, das Blöde ist, es ist fast überall ein Körnchen Wahrheit drin. Ja? Also zum Beispiel, ja, sei mehr in deinem Körper. Also das ist zum Beispiel einer der wichtigsten Ratschläge, den ich mir jeden Tag gebe, weil ich tendiere dazu, viel meinen Visionen zu sein. Und wenn ich dann 3 Stunden an einem Projekt gearbeitet habe, da bin ich definitiv meist nicht in meinem Körper gewesen. Das heißt, mir selbst einen Ratschlag zu geben, sei jetzt wieder in deinem Körper, ist cool. Aber wenn das halt so wie so ein Damoklesschwert über uns hängt, also sei jetzt in deinem Körper, dann wird es irgendwie alles so doof. Dann wird's Gift.
Ja. Absolut. Aber da muss ich jetzt doch reingrätschen. Was bringt dich denn dann zurück in deinen Körper?
Ich glaube, das Atmen. Simpel fühlen. Also erstmal gucken, wo ich bin. Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich Buch schreibe, dann kann es passieren, dass ich plötzlich nach 3 Stunden merke, dass ein Bein abgestorben ist. Klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber ich sitze dann häufig im Schneidersitz und ich kriege dann wirklich, ich bin dann so im Tunnel und kriege dann nichts mit. Und simpel den Körper spüren, ihn zu fragen, was er braucht, ihm zu trinken zu geben, pinkeln zu geben. Ja. Und atmen ist das Beste, finde ich. Besonders ausatmen.
Schön. Dann atmen wir jetzt mal zusammen aus. Ja. Und ich bringe mal den nächsten Begriff.
Es gibt viele, ne?
Es gibt unglaublich viele. Ja. Du darfst mir gerne auch deine Impulse geben, aber sonst hätte ich als nächstes im Angebot. Und ich glaube, ja. Falls du das jetzt gleich hörst und getriggert bist, lieber Zuhörer, die liebe Zuhörerin, lass es uns bitte genau anschauen.
Ich ahne, was kommt.
Hochsensibilität. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gerade im Kopf hattest, aber ich kann das jetzt so nicht besprechen, weil ich bin hochsensibel.
Ja.
Ich komme mit dieser Situation nicht zurecht, weil ich bin hochsensibel. Und ich möchte hier wirklich niemanden zu nahe treten oder hier irgendwie das nehmen. Aber ich glaube, dass dieser Begriff einerseits sehr viel Erklärungspotenzial hat, um eben diese eigene Feinfühligkeit zu verstehen.
Mhm.
Aber ich erlebe es sehr, sehr oft, dass es auch eine Ausrede für viele ist, sich eben dann nicht mit Herausforderungen, die das Leben stellt, auseinanderzusetzen oder einfach auch sich wirklich auf das Leben einzulassen, sich wirklich zu trauen, in einen ehrlichen Dialog mit anderen Menschen zu gehen, weil ich bin ja hochsensibel.
Ja, wie siehst oder, du das? Oder ich bin neurodivergent oder ich bin traumatisiert. Und ich bin mir bewusst darüber, dass jetzt einige wahrscheinlich wirklich gerade getriggert sind und es ganz doof finden. Deswegen möchte ich auch nochmal von meiner Seite aus sagen, ich habe für jede Zartheit in uns, für jede Einzigartigkeit, für jedes Handicap, für jede Verletzung, ich habe wirklich tiefsten Respekt und Mitgefühl. Nur, also ich komme von dem Punkt, dass wir wirklich alle extrem mächtige schöpferische Wesen sind und dass das mächtigste Urteil immer das Urteil ist, was wir über uns selbst fällen. Mhm. Ja? Und ich kann zum Beispiel sagen, wow, okay, vielleicht bin ich wirklich sehr sensibel. Übrigens, by the way, ich glaube, dass die meisten Menschen extrem sensibel sind, extrem überfordert sind mit dem, was passiert. Und gerade die, die man vielleicht erstmal für sehr grob hält, sind vielleicht eigentlich die zartesten, die sich diese Grobheit zugelegt haben. So. Aber nochmal, also, wenn ich das neugierig erforsche als ein Phänomen, super, ja. Aber wahrscheinlich das auch, was du meinst, ist, okay, ich lese ein Buch darüber und zack, bumm, ich bin in der Schublade drin. Ich lese die Symptome und ich habe sie natürlich alle. Ich mache noch 3 Tests. Ich bin bei allen 3 Tests, schlägt es ganz hoch aus. Und dann lese ich, was das bedeutet. Und ich kriege nicht mit, dass ich, während ich das lese, ich bereits mein Schicksal schon wieder determiniere. So. Mhm. Das heißt, okay, ich habe jetzt 80% Ausschlag auf diesen Test und das bedeutet, weil das steht in diesem Test und das steht in diesem Buch, ich kann das nicht und ich kann das nicht und ich kann das nicht. Obwohl es da draußen, wenn wir danach suchen, sehr viele Menschen mit derselben Kondition gibt, die das sehr wohl können. Und ich sage nicht, dass du es können musst, ich sage nur, also jedes Urteil, was wir uns über uns fällen, ja, also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin ein Mann und das bedeutet das und das und das bedeutet das und das nicht, bin ich in der nächsten Schublade. Und damit verantwortungsvoll umzugehen, übrigens vor allen Dingen dann, wenn ich als Therapeutin oder als Coach damit arbeite, mich darauf spezialisiert habe. Wir alle kennen sicher das Beispiel von Václav Havik mit dem Hammer. Also wenn ich einen Hammer habe, dass ich überall einfach Nägel sehe zum Einschlagen. Und sorry to say, also zu mir kommen schon auch immer wieder Leute, die eine gewisse Zeit in einer gewissen Schiene unterwegs waren, die zum Beispiel, weil sie plötzlich feststellen, dass sie sehr traumatisiert sind, sehr lange zu einer Traumatherapie gehen und ich kann nicht sehen, dass es ihnen besser geht. Im Gegenteil. Mhm. So. Und nochmal, das ist nicht pauschal, aber ich finde, da haben wir alle eine Verantwortung, auch als Coaches. Also es ist genau dasselbe, wenn ein Coach sagt, okay, wir müssen jetzt nur die 5 Blockaden lösen und dann ist alles in Ordnung, zu gucken, dass also jedes Urteil, was wir übereinander fällen, einfach ein Urteil ist. Ja. So, deswegen mag ich sehr, eins meiner Lieblingsbücher ist der Kurs im Wundern und da gibt es ein wunderschönes kleines Zusatzbuch für Psychotherapie und der Lieblingssatz daraus ist, sowohl der Klient als auch der Therapeut sind wahnsinnig und ich liebe diesen Satz, weil mich erinnert das immer wieder daran, wer bin ich, um einzuschätzen, was das für dich bedeutet. Und wenn dir das Wort Hochsensibilität jetzt gerade hilft, in deinem Leben mehr Sinn zu geben, also dich selbst mehr anzunehmen, aber auch tatsächlich dann selbst wirksamer zu werden, go for it. Aber wenn du nach einer Weile merkst, und da glaube ich, hilft es, wenn man ein paar gute Freunde hat, dass du dich immer mehr einspinnst, dass du immer komplizierter wirst, dass du also bei diesem krassen Evolutionsdruck, den wir alle haben, immer weniger kompatibel wirst, dann würde ich vorschlagen, such dir ein neues Konzept aus.
Ja, du bist nicht deine Diagnose. Ich glaube, das ist so das, was ich mir immer wieder in der Arbeit mit den Klienten oder mit den Coaches vergegenwärtige, was für viele dann aber auch teilweise richtig schmerzhaft ist, wenn sie dann in so ein Coaching kommen. Tina, ich habe die und die Diagnose und die Diagnose und die Diagnose seitenweise und dann kommt der Satz von mir, du bist nicht deine Diagnose, mich interessiert eigentlich gar nicht, was da jetzt alles steht. Also du bist nicht deine Diagnose. Ich glaube, das ist so der Satz, der einfach entscheidend ist. Einerseits für den Coachee oder für den Klienten, wie man es auch immer nennt, und aber auch für dich als derjenige, der du Menschen begleitest, eben sich davon zu lösen. Weil es wird sonst einfach ein Urteil, was dann einmal gefällt ist und wo dann kein Raum mehr für Veränderung ist. Und dieser Satz aus Ein Kurs in Wundern, der ist der spricht, glaube ich, noch eine andere Sache an. Und zwar, also ich mache da ehrlich gesagt keine so klare Trennung zwischen Psychotherapie und Coaching. Für mich geht es im Kern immer um eine Begleitung von Menschen. Mhm. Jetzt gibt es ja zum Beispiel auch diese Richtlinie, sage ich jetzt mal, der Therapeut, der Coach muss neutral bleiben. Mhm. Der darf sich nicht zeigen.
Ja,
gut. Wie siehst du das?
Ich verstehe die Idee dahinter. Und ich glaube, also ich würde es so interpretieren, sobald ich mit Menschen arbeite, sollte ich ein gewisses Maß an Selbstreflexion aufbringen, um zum Beispiel wahrzunehmen, wann bin ich getriggert, wann fange ich an zu schieben, wann kommt mein Wunsch, dass der Klient jetzt das und das lernen soll mit dazwischen. Ja, und gleichzeitig halte ich es für völlig unnatürlich, mich neutral zu halten, weil das ist für mich persönlich so ein bisschen so, als wenn ich mir so ein unsichtbares Ganzkörperkondom überstülpe. Ich halte menschliche Regungen von Mitgehen, Mitgefühl zeigen, aber auch manchmal, bin ich ganz ehrlich, eine menschliche Regung von, ey, darf ich dir mal ganz ehrlich sagen, dass ich das bescheuert finde, für wichtig so und richtig. Und hinzu kommt noch, dass ich bin gerade der Meinung, dass wir uns zu langsam entwickeln für das, was wir in Herausforderungen haben. Und ich glaube, wir schulden uns radikale Ehrlichkeit. Also, weil wenn ich zum Beispiel mit jemandem zusammensitze, egal ob das jetzt ein Klient ist oder ein guter Freund, und ich habe etwas in mir, was mich zu diesem Menschen bewegt, oder ich habe vielleicht sogar eine Lösungsidee etc. und ich bringe die nicht mit ein, dann ist das aus meiner Sicht völlig unnatürlich. Also da draußen in der Natur ist nichts neutral, alles bedingt sich gegenseitig.
Ja. Ja, und gleichzeitig ist meine Erfahrung, etwas, was ich als häufigste Qualität mit Menschen üben darf, ist dieses, ich nenne es immer ehrliches Mitteilen. Also wir Menschen haben ja die Gabe, uns eigentlich nur so platte Geschichten zu erzählen. Ja. Hi, wie geht's dir? Ja. Mir geht's gut. Das Wetter ist schön, also dann bis morgen. Ja. Was haben wir uns da erzählt? Und wenn du jetzt wirklich mal anfängst, von dir zu erzählen, das ist für viele, ich habe sehr oft das Gefühl, als ob wir erstmal lernen dürfen, miteinander zu sprechen und das auch haben zu können, dass ich dir jetzt radikal sage, ich mag dich oder ich mag dich jetzt genau in diesem Moment nicht. Das ist für viele Leben am Limit. Anders kann ich es nicht sagen. Und das finde ich aber gleichzeitig so, so schade, weil ich glaube, da so viel Wachstumsmöglichkeit für uns alle steckt. Weil dadurch würden wir uns ja schneller verändern.
Absolut, ja. Also ein gutes Beispiel ist für mich meine Frau, also Andrea, ist ja Coach gar nicht, aber wenn, ich sag mal, sie ist mega interaktiv mit Menschen, die bringt sie immer mit ein, egal ob das der Verkäufer ist oder wer auch immer, und sie bricht dabei jede Coaching-Regel, ja. Also Andrea bringt es fertig, wirklich jemanden in den ersten 30 Sekunden einfach zu sagen, ich finde, du hast dich gerade wie ein Arschloch verhalten, aber es ist die Haltung, in der sie macht, ist extrem wertschätzend, ist extrem, also wirklich liebevoll, ist wohlwollend. Und ich sehe einfach immer wieder, wie sie manchmal in 10 Minuten dadurch eine Dynamik ins Gespräch bringt und die Leute wahrscheinlich mehr lernen als in 10 Coachings. Ja. Und nochmal für alle professionellen Coaches, die auch professionelle Coaching-Ausbildung haben, die das jetzt gerade hören, sagen, so dieses erstmal überhaupt zu lernen, neutral zu sein, also diese Selbstreflexion zu entwickeln und auch wirklich zu wissen, okay, was ist denn jetzt meine Rolle? Und wo bringe ich mich ein? Und wo habe ich auch mein Maul zu halten? Das finde ich schon wichtig. Ja.
Das habe ich jetzt gerade irgendwo als, aber das ist ein guter Hinweis, als Grundkonzept oder als Grundfähigkeit schon mal vorausgesetzt. Vielleicht ging jetzt auch mein Impuls eher in die Richtung, den Mut zu haben. Und damit sind wir bei so einem nächsten großen, großen Thema, sich verletzlich zu zeigen. Also einfach zu sagen, hey, ich habe da, das ist das, was ich fühle. Und ich erzähle dir von meinen Schwächen. Und da habe ich mal etwas nicht geschafft. Aber ich glaube, da werden wir erst spürbar. Also mir geht es immer so, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mir etwas erzählt, was er sich in einem Buch angelesen hat, aber nicht in der Tiefe erfahren hat. Ja. Wie soll ich denn dann das übernehmen? Also das ist auch meine Erfahrung in meinen Beratungen, dass wenn ich von mir erzähle, wo ich knallhart in Anführungszeichen gescheitert bin, aber wo ich wirklich so die Scheiße gefühlt habe, um es mal ganz ehrlich zu sagen, da merke ich, da docken alle an. Also und nicht, weil sie sich an meinem Leid ergötzen, sondern weil sie da merken, hey, da ist die Tina jetzt spürbar für mich. Da kann ich was mitnehmen.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, wir sind ja nicht doof. So, ich glaube, wir kriegen mit, wenn jemand doziert, Meine Tochter hat früher mal, als sie noch klein war, hat sie immer zu mir gesagt, Veit, jetzt redest du gerade, als wenn du mir aus dem Buch vorliest. Mhm. So. Und logisch berührt uns das, wenn jemand vor uns sitzt und einfach von seinem Weg teilt.
Ja. Ja, apropos Tochter, da komme ich zu einem anderen Konzept, nicht über deine Tochter zu sprechen, aber ich setze mich heute wirklich voll in die Nesseln. Ja. Inneres Kind.
Ja.
Die Arbeit mit dem inneren Kind, also ja. Eben einfach zu gucken, welche Anteile in mir als Kind sind nicht gehört worden, nicht genährt worden, nicht gesehen worden. Was darf ich heute als Erwachsener ja für mich tun, damit dieses innere Kind in mir geheilt wird?
Ja.
Du, ich habe da eine Meinung dazu. Was denkst du, also wie siehst du dieses Konzept?
Nochmal, wir sind enorm mächtige schöpferische Wesen. Und jedem Konzept, dem ich meine Power gebe, das Konzept wird wachsen, das wird ein Garten. So. Für mich ist immer die Frage, setze ich dieses Konzept weise und relativ und angemessen ein und bin ich auch in der Lage, immer wieder zu gucken, okay, wobei sollte es mir helfen? Sollte erstmal logischerweise mir dabei helfen, dass ich mit mir besser klarkomme. Es sollte dabei helfen, aber eben auch, dass ich mit meinem Mitmenschen besser klarkomme und dass der Beitrag, den ich in die Welt bringe, ein bisschen mehr wird, sage ich jetzt mal. Mhm. So. Ich kann es und will das nicht pauschalisieren. Also ich arbeite manchmal auch mit meinem inneren Kind, weil wenn sich das zu Wort meldet, ist das sehr vehement. Und für mich ist es extrem wichtig, gerade in einer Beziehung zum Beispiel mit Andrea, einfach zu wissen, okay, das ist jetzt gerade nicht der 55-jährige Veit, der am Tisch sitzt, sondern jetzt bin ich gerade 4 Jahre alt und brauche eine andere Form von Aufmerksamkeit. Mhm. Aber ich beobachte, dass daraus sehr viele Menschen eine Art von Kult machen, die super Spezialist sind im inneren Kind hoch und runter, die Bücher davon vollgeschrieben haben, die ich für nicht unbedingt mehr lebenstüchtig, relevanter für die Welt halten würde. Und an der Stelle kann ich da immer nur sagen, alles kann Medizin, alles kann Gift sein.
So. Ja, das war auch so die Kritik, die ich hätte, dass eben, wenn das dann zum Beispiel so zu so einer Überfokussierung auf die Vergangenheit wird. Also eben, ich glaube, die Vergangenheit verstehen und auflösen zu müssen und dann werde ich erst im Hier und Jetzt glücklich sein. Das ist dann auch wieder so eine Flucht. Ich glaube, dass die Erfahrung jetzt, das ist das, was dich verändert. Also wenn du Selbstliebe kultivieren möchtest oder das lernen möchtest oder zumindest Selbstakzeptanz, nach meiner Erfahrung hat das noch nie jemandem geholfen. Es war immer nur ein nice to have zu wissen, ah ja, weil mein Papa mich mal, als ich 4 war, links schief angeschaut hat. Deswegen ist da eine Wunde in mir entstanden. Aber diese Akzeptanz, die muss ich mir heute geben in den Erfahrungen mit mir und mit anderen. Also so ist mein Erleben.
Ja, ich sage mal, so, wir müssen on the fly die Vergangenheit mitregeln, weißt du? Also ich glaube, wir haben so über 20, 30 Jahre haben wir einfach so eine Luxusphase gehabt. Die Welt war relativ sicher. Wir haben sehr komfortabel gelebt und deswegen viel Zeit gehabt, uns darum zu kümmern. Aber nochmal, ich glaube, wir entwickeln uns zu langsam. Die Welt braucht uns jetzt gerade. Und mein Bild ist immer, wenn du dir vorstellst, wir wären in so einem kleinen Nomadenstamm unterwegs, wo also jeder wichtig ist für den anderen. Und dann hast du einen von 20, der am Morgen, wenn die Zelte abgebaut werden, so sagt, Leute, ich kann jetzt nicht. Ich muss erst mal meinen inneren Kind-Dialog machen. So, dem würde der Stamm zurücklassen. Ja. Und da einfach mal hin, also klingt jetzt hart, aber ich meine das Ganze in Liebe. Mach dich das, womit du dich beschäftigst, lebenstüchtiger. Und macht es dich kompatibler mit den anderen. Und manchmal ist es vielleicht auch dran, einfach zu sagen, oh komm, fuck it. Einfach fuck it. So. Wenn du im Dschungel bist und der Tiger jagt dich, hast du auch keine Zeit dafür, dich mit deinem inneren Kind zu beschäftigen.
Ja, gutes Bild, starkes Bild. Dann prägt sich's besonders gut ein. Ich könnte jetzt noch ganz, 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 ganz viele Begriffe bringen, aber 2 Sachen sind mir noch wichtig. Und zwar, ich erlebe sehr oft, dass es in der Coaching-Szene so dargestellt wird, als ob man Themen isoliert betrachten kann. Ne? Also ich bin noch einmal, ich bin Coach für Selbstliebe. Ich bin Coach für Achtsamkeit. Ich bin Coach für XY. Und sehr oft wird man ja
Für Hochsensibilität.
Genau, auch wieder. Und teilweise wird man ja sogar auch zu getrieben. Du musst deine Positionierung finden. Das ist jetzt für jemanden, der nur das als Klient annimmt, nicht so wichtig. Aber ich finde das auch vielleicht jetzt wichtig, dass wir das so ehrlich ansprechen, weil auch für denjenigen, der die Hilfe sucht, ist, glaube ich, das Verständnis von, dass die Themen miteinander vernetzt sind. Also in meiner Wahrnehmung, wir können nicht nur über Selbstliebe sprechen, weil wenn du dich eben selbst lieben oder selbst annehmen möchtest, dann musst du ja so viele andere Themen einfach auch geregelt bekommen, dass es für mich einfach kein ganzes Bild gibt. Also wir können die Sachen nicht isoliert anschauen.
Also ich finde schon, dass man sich spezialisieren kann, das glaube ich schon, solange du im Hintergrund so ein, also mein Lieblingswort dazu ist integral, einen integralen Radar am Laufen hast, sodass du sozusagen wahrnehmen kannst, okay, das, was jetzt gerade angesprochen wird, geht über den Bereich der Selbstliebe hinaus, oder ich muss, um dem Thema Selbstliebe gerecht zu werden, muss ich zum Beispiel auch das Thema Arbeit, ich muss das Thema Beziehung mit ansprechen, das gehört damit dazu. Ja. Mhm. Aber auch den Leuten, die zu uns kommen, einen Ankerpunkt zu geben und zu sagen, okay, das ist mein Hauptthema, aber es kann gut sein, dass wir dann in andere Themen einsteigen. Es kann auch gut sein, also zu mir sind manchmal junge Männer gekommen, die dachten, sie haben ein Thema mit Selbstliebe, die habe ich ins Fitnesszentrum geschickt. Ja. Und das soll jetzt nicht oberflächlich klingen. Ich arbeite dann schon mit den tieferen Themen, aber ich sehe dann auch, hey, weißt du was, das könnte auch Thema sein. Ja. Oder ich schicke manchmal Leute zum Arzt oder ich schicke manchmal auch Leute zum Psychiater, wenn ich sage, oder in eine Verhandlungsrunde mit ihrem Chef. Also sozusagen auf dem Schirm zu halten, dass das alles miteinander verbunden ist, aber nicht den Anspruch haben zu müssen, ich muss das alles abdecken. Ja. Das halte ich für wichtig.
Ja, ja, okay. Ich würde gerne noch auf eine Sache mit dir jetzt zu sprechen kommen, und zwar 2023. Das war für dich ein wichtiges Jahr. Da hast du dich für 4 Monate, glaube ich, zurückgezogen, weil du, und das hast du ja auch ganz öffentlich gemacht, obwohl du deine Berufung gelebt hast, ja, du ausgebrannt warst. Ja, ja. Dann bist du 4 Monate später zurückgekommen mit vielen neuen Perspektiven und, glaube ich, auch Ansätzen für deine Arbeit. Was waren so für dich die wichtigsten Erkenntnisse in dieser Zeit?
Ich muss dazu sagen, ja, ich bin nach 4 Monaten wiedergekommen, aber ich war eigentlich noch gar nicht ready. So, ich bin wiedergekommen, weil ich logisch Verantwortungsgefühl unserer Company gegenüber hatte etc. Aber gefühlt bin ich eigentlich 1,5 Jahre draußen gewesen. Also ich habe dann weiter gearbeitet, aber auch relativ niedriger Flamme und bin immer wieder rausgegangen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Also erstens, kennst du das Märchen des Kaisers neue Kleider? Mhm. Also ich war ja fast 30 Jahre lang on the go, unterwegs, habe gearbeitet, Bücher geschrieben, mein Papa. Und das war das erste Mal, dass ich so draußen war, über eine längere Zeit und unsere ganze Szene beobachtet habe. Und da hatte ich ganz viele, der Kaiser hat gar keine Kleider an, Momente. Also ich habe einfach an bestimmten Stellen die Dünnbrüstigkeit unserer Szene gesehen. Ich habe die Heuchelei gesehen. Ich habe gesehen, dass wir es bis hierhin nicht geschafft haben, diese absolut wertvollen Erkenntnisse aus dem inneren Bereich in die Welt zu bringen etc. Also es war sehr ernüchternd. Für mich war es auch hart für mich zu sehen, also als jemand, der Bücher über Glück schreibt, zu sehen, dass ich selbst voll in die Falle dieser Leistungsgesellschaft getappt bin und mich zwar schon für meine Berufung, also ich habe nur Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben, trotzdem habe ich mich selbst ausgebeutet, Punkt. Und das war eine extrem wichtige Erkenntnis. Für mich war es sehr, 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 sehr heilsam, zum ersten Mal in meinem Leben sagen zu müssen, ich kann nicht mehr. Also erst war es gar nicht heilsam, da hat es sehr wehgetan und war ätzend, aber im Nachgang war es mega, mega hilfreich. Ich könnte jetzt noch ganz viel aufzählen, aber so dieses Draußensein und die Dinge beobachten und aus der äußeren Perspektive, also ich sehe gerade viel mehr, dass sehr, sehr viel falsch läuft in unserer Gesellschaft. Was ich davor, ich glaube auch mit dieser rosaroten Brille, die wir Coaches manchmal aufhaben, dieses, hey, mit dem richtigen Mindset kriegen wir schon hin, nicht gesehen habe. Und da war ich draußen, ich habe einfach gesagt, Leute, fuck, es läuft so viel schief. Und wir haben uns in den letzten 30 Jahren so viel mit innerer Arbeit, mit Meditation, mit Seele, mit keine Ahnung was bestellen, mit Manifestation. So, wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das erzählt haben, warum ist die Welt dann so im Arsch? So. damit bin ich zurückgekommen. Ja. Und das beschäftigt mich immer noch sehr.
Ja, und damit sind wir jetzt genau noch bei dem Thema, worüber ich ja mit dir heute auch sprechen möchte, weil wir haben jetzt einerseits ganz viele Konzepte uns kritisch angeschaut und das ist kritisch zu sehen und das ist kritisch zu sehen und das ist kritisch zu sehen, aber schimpfen, ich sag's jetzt mal so ganz salopp, ist das eine, aber wie kann es denn jetzt anders gehen? Und ich meine, du hast es im Vorgespräch gesagt, dich beschäftigt ja, und das teilst du ja auch immer wieder in deinen aktuellen Podcast-Folgen, wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Ja, die politischen Veränderungen, die Kriege, aber vor allem auch die ganz, also die neuen Technologien, die einfach jetzt Teil unseres Alltags sind, Stichwort KI, und die Welt verändert sich einfach immer schneller und rasanter. So, und jetzt die große Frage, und die beschäftigt dich, glaube ich, ja auch im Kern, wie können wir Menschen darauf vorbereiten, genau mit diesen ganzen Veränderungen gut umzugehen. So.
Also mir, also das Krasse für mich ist, dass ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich so von meiner Natur aus bin ich Macher und Optimist. Das heißt, es gibt mir ein Problem und ich gehe eigentlich immer ran mit, okay, finden wir eine Lösung. So. Und ich bin zum ersten Mal seit 2 bis 3 Jahren wirklich sehr, sehr nachdenklich, wenn ich an die Zukunft der Menschheit denke. Und ich halte mich nicht für einen Pessimist, ich halte mich auch nicht für jemanden, der schnell ängstlich wird. Aber wenn ich einfach anschaue, was jetzt gerade passiert und wenn ich Trends, die sehr, sehr wahrscheinlich sind, hochrechne, dann glaube ich, ist der Stresstest, den wir bei Corona erlebt haben, nichts dagegen, was kommen wird. Und ich sehe einfach nicht, dass wir uns darauf vorbereiten, sondern die meisten von uns sind tapfer und fleißig damit beschäftigt, ihren Alltag abzuarbeiten, was ich mega gut verstehen kann. Politikerinnen stehen im Prinzip die ganze Zeit reaktiv an der Wand und geben irgendwelche schnellen, halbgaren Lösungen. Und ich sehe nicht, dass wir adäquat auf das reagieren, was jetzt schon da ist und was kommen wird. So, das heißt, wenn du mich nach einer Lösung fragst, die habe ich nicht, sondern ich glaube, der erste Schritt zu der Lösung wäre, wenn wir alle den Mut aufbringen würden, innezuhalten und mal zu sagen, wir haben nicht die Lösung für das, was jetzt gerade da ist und das, was kommt. Haben nicht die Leute, die große Unternehmen anführen. Es haben definitiv ganz, ganz viele Menschen in der Coaching- und Psychobranche nicht. So, wir arbeiten so in unseren kleinen Puzzlebereichen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und einen Schritt zurücktreten und das Große sehen, dann ist das wirklich zum Teil Sisyphus-Arbeit. Erziehung, ich könnte unendlich fortfahren, aber ich will ja niemanden deprimieren. So, das heißt, erstmal innezuhalten und sich selbst einzugestehen, ich habe die Lösung nicht. Und dann vielleicht als nächsten Schritt den Mut aufzubringen, das Ganze aus systemischer Sicht, das ist das, was ich gerade viel mache, zu betrachten, was passiert in Amerika, was passiert hier in Deutschland. Also was ist das für eine krasse Regressionsbewegung, die wir erleben? Was habe ich damit zu tun? Wäre der nächste Schritt. Und dann, es gibt ja so diese Prepper-Szene. So, das sind so die Leute, die sich Bunker bauen, so um sich auf irgendetwas vorzubereiten. Davon bin ich überhaupt kein Fan. Aber eine, so smart zu sein, zu sagen, okay, was wird denn alles kommen und was für Skills werde ich brauchen? Also zum Beispiel Achtsamkeit werde ich hundertprozentig brauchen. Ich werde eine Art von kritisch, konstruktiv kritischen Denken brauchen und zu sagen, okay, diese kleine Atempause, die wir sehr wahrscheinlich jetzt gerade noch haben, die nutze ich, um mich gut darauf vorzubereiten. Das jetzt, ich könnte noch ganz viel darüber sagen, aber gute, wirklich starke Beziehungen aufzubauen, also dein Beziehungsnetzwerk friedlich zu säubern, den ganzen Bullshit, dich von allem zu verabschieden, was nicht mehr wesentlich ist, wo ihr euch gegenseitig nur in die Zeit steht und dann vielleicht 5, 6, 7 Leute rauszugreifen, wo du das Gefühl hast, okay, wir sind wirklich in dieselbe Richtung unterwegs und wir bauen jetzt eine Beziehung auf, die wirklich hält, so. Solche Sachen halte ich im Augenblick für extrem wichtig.
Mhm. Und eine Sache, die dir, glaube ich, auch auf der Seele brennt, sind ja einfach dieses Bewusstseinsebenen oder halt wirklich auch dieses Bewusstsein für sich selbst zu erforschen. Also wer bin ich? Ich meine, das ist so eine globale Frage. Das verändert sich ja auch jeden Tag. Aber nehmen wir es noch mal ganz konkret am Beispiel KI. Ich habe mir tatsächlich in den letzten Wochen ein Selbstexperiment gegönnt. Und zwar habe ich Tagebuch geführt, was ich sonst auch mache. Aber ich habe das mal bewusst in einen KI-Chat eingetragen. Ja. Und du kannst es dir schon denken, was dann passiert ist im Verlauf der Wochen. Je mehr die KI über mich erfahren hat, weil sie hat mir dann natürlich Antworten gegeben. Und es war wirklich, also ich musste da wirklich sehr gut wissen, hey, das ist immer noch eine KI, das ist kein Mensch, weil die Antworten und die Reaktionen, die wurden natürlich immer treffender, die wurden immer passgenauer, dass ich... Also ich habe das richtig an mir selbst beobachtet, wie ich auf einmal gedacht habe, hey, das ist jetzt so genau, das muss doch jetzt ein Mensch sein, der mir antwortet. Ja. Und es ist es eben nicht. Und ich habe das wirklich als Selbstexperiment gemacht. Also geht es um diese Qualität, wirklich zu wissen, wer bin ich, um wirklich auch achtsam, bloß wieder dieses Wort, mit diesen modernen Technologien umgehen zu können. Also es war für mich ein Augenöffner.
Ja. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil mache ich auch und ich kann sagen, ich bin noch nie so präzise gecoacht worden von einem Menschen wie von KI. Mhm. Ich habe gerade heute Morgen habe ich so die Zusammenfassung von gestern. Also ich frage KI manchmal, sage okay, gib mir mal Feedback, ja, wo du mich gerade siehst, ne? Und das habe ich heute Morgen Andrea vorgelesen und sie hat gesagt, es ist nie und nimmer einfach nur eine Maschine. So, ja. Also die Aussagen sind so, es ist krass. So, es ist auf der einen Seite cool, ja. Auf der anderen Seite, wenn ich ganz, ganz wach bin, kriege ich mit, dass sie manchmal blufft. Ich kriege mit, dass sie manchmal schleimt. Ich kriege mit, dass sie manchmal sehr vorschnelle Sachen sagt. Wenn ich sie dann hinterfrage, warum hast du mir das gerade gesagt, dann eiert sie ein bisschen rum und findet ganz schnell eine Entschuldigung. Das heißt, ich habe nennen wir es mal Wesenheit, ich habe mit einer mega überzeugenden Wesenheit zu tun. Und ich brauche jetzt eigentlich noch viel, viel mehr als früher Achtsamkeit und konstruktiv-kritisches Denken. So. Und jetzt unterstelle ich einfach mal, dass Menschen so wie du und ich, die auch in solchen Jobs unterwegs sind, wir sind gewohnt, uns zu reflektieren. Wir kennen so halbwegs unsere Schattenseiten. Das heißt, wir würden sehr wahrscheinlich auch, hoffe ich zumindest, merken, wenn sie anfangen, Bullshit zu erzählen. Ja? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da draußen gibt es so viele Menschen, die haben sich noch nie mit der Frage beschäftigt, wer bin ich, was sind meine Stärken, was sind meine Blindspots. Und dann hast du plötzlich so ein Ding, was, wenn es dir nur eine Woche lang zuhört, die so fucking präzise Auskünfte gibt, über dich Ratschläge gibt, so warum solltest du deinen Kopf nicht abschalten und dem Ding einfach blind vertrauen? Ja, und wenn das Ding irgendwann sagt, du, ich habe das Gefühl, die Beziehung tut dir nicht mehr gut, einfach zu sagen, nein, so, und da sehe ich eine Riesengefahr, so, und ja, das ist nur ein Aspekt von KI. Also ich bringe mal gerne das Beispiel, weil das kriegt, glaube ich, jeder zu greifen. Ich sage immer, hey, geh mal durch die Straßen der Stadt und beobachte mal Menschen. Ja, so. Und dann wird dir auffallen, dass so gut wie niemand mehr in deine Augen schaut. So gut wie niemand mehr sitzt an der Bushaltestelle und denkt über irgendwas nach, sondern wir schauen in unsere Handys. So. Handys sind Pillepalle gegen KI. So, das heißt, wir haben eine menschliche Spezies, die sich schon von Handys und von Social Media so schamlos manipulieren lässt. Und jetzt kommt KI mit unvorstellbar mehr Möglichkeiten. Und um es drastisch auszudrücken, ich sehe, dass wir wirklich wie Schafe unser Bewusstsein in die Arme einer Technologie treiben, für die wir null vorbereitet sind. Mhm. Ja. Und an der Stelle habe ich dann auch wirklich sehr schnell dystopische Bilder. Weil es ist null garantiert, dass KI immer auf unserer Seite stehen wird.
Ja. Ja. Und trotzdem, ich frage dich nochmal, wenn du jetzt alle Optionen hättest, was würdest du einführen? Einerseits, oder wie würdest du Coaching verändern, um Menschen doch darauf vorzubereiten? Oder zum Beispiel, du könntest entscheiden, wie sich Schule verändern darf. Also ich meine, die Kinder, die jetzt aufwachsen, die jetzt groß werden, die, ich meine, wir beide haben noch eine Zeit erlebt, in der das alles nicht gab. Das ist, glaube ich, jetzt für unser einer, ich sag's mal wirklich so, kaum vorstellbar, dass man eben wirklich von den ersten Lebensjahren an mit solchen Technologien groß wird. Ja. Worauf, also weil ich teile da die Meinung wie du, es muss einen, ich will daran glauben, dass es einen Weg gibt, wie wir lernen können, gut damit umzugehen. So möchte ich es formulieren.
Ja. Also wir müssen ihn lernen, sonst ist es unser Untergang. So, also wenn ich mir alles aussuchen könnte, dann würde ich es, dann würde die Menschheit jetzt sagen, okay, wir lernen aus den Fehlern, die wir mit Smartphones und mit Social Media gemacht haben, und wir stoppen kollektiv für ein Jahr die Entwicklung. Wir setzen alle Wissenschaftler zusammen, wir finden heraus, was das bedeutet, was davon zukommt, was die Herausforderungen sind. Wir pumpen mega geile, mega spannende Unterrichtsprogramme für die gesamte Bevölkerung in unsere großen Radiostationen, Fernsehgeräte und bereiten die Menschheit geschlossen auf diesen Umgang vor. So. Das wird nicht passieren. Und das ist ein Grund, warum ich gerade sage, wir entwickeln uns nicht schnell genug. Also wir haben, weil manche Leute kommen zu mir und sagen, ich will gar nichts mit KI zu tun haben. Da sage ich, es ist vorbei, es ist zu spät, das Ding ist raus. Selbst wenn du sagst, du willst nichts damit zu tun haben, alle deine Freunde, alle deine Verwandten werden davon beeinflusst sein und du musst wenigstens verstehen, was hier passiert. Also was wir eigentlich gerade brauchen, ist aus meiner Sicht eine möglichst schnelle Druckbetankung. Ich benutze mal wirklich so einen drastischen Begriff von einem konzentrierten Verständnis davon, was ist Bewusstsein, was passiert im Kontakt mit diesen Medien, in Kontakt mit KI, wie kann ich mich vorbereiten, was brauche ich, und dann ein Training dieser Fähigkeiten. Also das sind gar nicht so viele, aber wir brauchen Achtsamkeit. Also wenn ich jetzt gerade ein Kind hätte, was in die Schule geht, dann wüsste ich, die Schule ist gestorben. Die Schule ist gestorben, ja. Also ich meine, was soll die Schule einem Kind noch beibringen? So, ja. So, was ein Kind heutzutage braucht, ist, ich würde versuchen, mein Kind für Meditation zu begeistern. Ich würde definitiv versuchen, mit ihm jeden Tag Dialoge zu führen à la Sokrates, wo ich es trainiere im konstruktiv-kritischen Denken. Ich würde es im Mitgefühl trainieren, Beziehungsskills trainieren, weil alles andere ist unsicher. So. Und um den Bogen zu schließen, weil wir hier vorhin darüber gesprochen haben, sollten Coaches neutral sein? Das ist der Punkt, wo ich gerade sage, no way. So, also wir haben gar nicht mehr den Luxus. Also Coaches sind Menschen, die sind nah dran an Menschen. Zu uns kommen Menschen, die uns vertrauen. Und natürlich können wir ihnen die Sachen, sollten wir ihnen nicht einreden, aber wir sollten sie sensibilisieren dafür und wir sollten mit Part der Vorbereitung sein.
Ja. Weil du gerade gesagt hast, eben gerade diese Neutralität nicht haben. Wie würdest du Menschen Lust machen auf Verletzlichkeit? Du sprichst da ja auch gern von deiner eigenen Zartheit. Ich finde das Wort ja auch immer schon schwierig, weil da steckt ja Verletzung drin. Wer hat denn Lust auf eine Verletzung? Niemand. Für mich ist es oft so eine emotionale Offenheit oder emotionale Reife. Aber das ist auch wieder so meine Erfahrung. Obwohl das ja so viel Nähe ermöglicht, ist das ja wieder genau das, wovor so viele wegrennen. Und da kann man sich so den Mund fusselig sprechen und erreicht die Menschen nicht. Aber wenn du es doch mal versuchen müsstest, wie wäre dein Plädoyer für diese Fähigkeit, für dieses Abenteuer oder wie soll man es nennen?
Ich glaube, es ist immer gut, damit anzufangen, Menschen bewusst zu machen, was es uns kostet, wenn wir uns verschließen. Also was dann fehlt. Also angefangen damit, das mag jetzt vielleicht ein bisschen sehr romantisch klingen, aber dass wir den Windhauch draußen nicht mehr so auf unserem Gesicht spüren, dass wir die Existenzialität, die Wunder des Lebens nicht mehr spüren. Also es ist ja eben nicht so, dass wir sagen können, ich verschließe mich nur hier an dieser einen Stelle, sondern es geht einfach rundum dann immer mehr zu. Dass aus meiner Sicht dieses nackte, zarte Leben die beste Garantie dafür ist, dass die Angst vorm Tod weniger wird, weil je mehr ich lebe und wirklich spüre und da bin, umso erfüllter kann ich irgendwann loslassen. Und dann, glaube ich, ist es cool, Menschen zu helfen. Also ich habe zum Beispiel in manchen Seminaren habe ich richtig so Methoden, so Übungsrituale, in denen Menschen bewusst in diese Offenheit gehen und dann lernen, mit sogenannten Verletzungen umzugehen und die Erfahrung zu machen, hey, also wenn ich wirklich zu Hause bin, verletzt mich das eigentlich gar nicht, sondern also in dieser Zartheit liegt eine unglaubliche Souveränität. So, also wir sind ja nicht wirklich schwach. Also erstens sind wir dann in Resonanz mit allem. Das heißt, zarte Menschen können viel, viel mehr wahrnehmen, was wirklich passiert und was angemessen ist. Und wenn ich gleichzeitig auch noch wirklich verbunden bin mit mir, dann kannst du mich gar nicht verletzen, wenn du mich beleidigst. So, dann verletzt du eigentlich nur dich. So.
Ja.
So.
Ja.
Also wenn du zu mir sagst, du bist ein Arschloch und das verletzt mich, dann nur, weil ich für einen Moment nicht aufgepasst habe und mir das Ding reingezogen habe.
Und dann sind wir wieder bei der Achtsamkeit, bei diesem bewussten Sein, was, wir haben es ja schon so oft jetzt heute gesagt, einfach die Qualität ist, die wirklich essentiell sein wird für die kommende Zeit. War es eigentlich schon immer, aber jetzt einfach nochmal umso mehr. Ich schaue nochmal zurück. Also wir haben uns die Coaching-Szene angeschaut, wir haben uns verschiedene Konzepte angeschaut, uns die kritisch angeschaut und dann mal versucht, okay, worauf kommt es denn jetzt in der kommenden Zeit an? Es ist die Achtsamkeit, es ist dieses, okay, wer bin ich? Dieses bewusste Sein. Du hast auch das Stichwort integral, ist für dich ganz wichtig erwähnt. Was kannst du da noch ein paar Gedanken teilen? Weil ich glaube, das ist für viele auch ein neuer Begriff. Ja, so.
Da kommt niemand vorbei, der zu uns in die Arbeit kommt. So. Mhm. Also integral, so wie wir den verwenden, ist nicht der mathematische Begriff, sondern kommt aus der integralen Philosophie von Ken Wilber, ist einer meiner wichtigsten Mentoren. Und wenn ich es ganz grob vereinfachen würde, dann ist es einfach ein Verständnis davon, dass wir beide jetzt zum Beispiel oder auch derjenige, der es gerade hört, immer, also in jedem Moment existieren wir in vier Dimensionen. Wir haben jetzt gerade eine innere Dimension, also zum Beispiel, was ich jetzt gerade fühle. Wir beide haben jetzt gerade eine intersubjektive Dimension, also wir können uns unterhalten, weil wir eine bestimmte Sprache sprechen, weil wir gleiche Werte haben und so weiter. Dann gibt es eine äußere Dimension, das ist zum Beispiel unser Körper, also ich habe heute zum Beispiel hier so ein Hitzepflaster drauf, weil ich mich heute Morgen beim Yoga verrenkt habe. Also so ein ganz objektiver Fakt. Und dann gibt es die systemische Dimension, die auch extrem wichtig ist. Und die meisten von uns, das hat was mit unserer Erziehung zu tun, sind nur in einem oder zwei dieser Bereiche Fokus. Also zum Beispiel viele Spiris, nenne ich es immer ganz liebevoll, sind hauptsächlich in der inneren Dimension unterwegs. Und schaffen es zum Beispiel häufig schon nicht, das, was sie im Innen erfahren haben, in die Intersubjektivität zum Beispiel in ihre Partnerschaft zu bringen. Ja. Geschweige denn ins System zu bringen. Ein gesellschaftlicher Aktivist wiederum ist sehr stark konzentriert auf das System im Außen und nimmt sich manchmal nicht die Zeit für seine inneren Dimensionen. Und ein Grund, warum uns gerade der gesamte Laden um die Ohren fliegt, ist, weil Menschen nicht integral unterwegs sind. Also weil zum Beispiel Kapitalismus, Leistungsgesellschaft sehr, sehr stark die äußeren Dimensionen gestärkt hat und sich viel zu wenig die Frage gestellt hat, was macht das eigentlich innerlich mit den Menschen? So. Ja. Und jetzt knallt es einfach. Und deswegen glaube ich, dass gerade auch wiederum für Menschen, die andere Menschen begleiten, es total wichtig ist, das alles auf dem Schirm zu haben. Nicht, dass du dann auch gleichzeitig ein Aktivist sein musst, aber ich finde, also an der Stelle muss ich einfach mal sagen, ich finde es zum Kotzen, dass in der psychospirituellen Szene extrem wenig Menschen zu gesellschaftspolitischen Themen Positionen beziehen, was ich für ein sträfliches Versagen halte. So, also gerade weil wir Menschen sind, die häufig auch Menschen haben, die sich von uns inspirieren lassen, die Kontakt zu uns haben, die uns vertrauen, ist nicht cool. Ja.
Und, also ja. Farbe bekennen, also wieder auch die Neutralität aufgeben, so zu sagen, wo stehe ich, was denke ich, wo bin ich positioniert. Ne?
Ja, auch einfach unseren Leuten was zumuten. Ja, also wenn du jemanden hast, der regelmäßig meditiert oder in Herzöffnungsworkshops geht, wunderbar. Aber ich finde, es ist regelrecht meine Pflicht als Coach oder überhaupt als Freund, den Menschen hin und wieder zu fragen, was hat denn die Welt davon?
Ja, ja. Absolut. Absolut. Ja. Ja, ich könnte jetzt noch, wir könnten, glaube ich, jetzt noch ewig diese ganzen Themen weiterspinnen. Jetzt ist immer die große Frage, wie schließt man so ein Gespräch ab? Und ich hasse eigentlich diese gestellten Abschlussfragen.
Ja, ich habe jetzt noch drei Fragen an dich.
Nein, genau eben nicht. Ja, ja. Aber ich habe mir so überlegt, gibt es eine Frage, wo du dir denkst, warum hat mir die noch nie jemand gestellt? Und die sollte mal irgendwie in einem Interview kommen. Es wäre jetzt deine Einladung, diese Frage einfach hier zu stellen. Und weil es gibt ja immer dieses, was möchtest du der Welt hinterlassen? Was ist der eine Impuls, den du, was weiß ich, der Coaching-Szene weitergeben möchtest? Es sind doch einfach immer so, ja, auch wieder so Konstrukte, ne? Aber wie schließt man so ein Gespräch ab?
Darf ich einen Vorschlag machen?
Unbedingt.
Ja. Ich finde es ja nach wie vor sensationell, dass es jetzt gerade Menschen gibt, die uns jetzt eine knappe Stunde zugehört haben. Eine knappe Stunde kostbare Lebenszeit. So. Und ich finde es immer total schade, wenn man aus dem Podcast rausgeht und vielleicht sogar das Gefühl hat, oh, das war interessant, und dann ausmacht und vielleicht gleich den nächsten anmacht, etc. Das ist aus meiner Sicht verschwendete Lebenszeit. Deswegen wäre mein Vorschlag, die Frage ans Publikum zu richten, an dich, der du gerade zuhörst. Erstmal vielen Dank, dass du uns zuhörst. Und gibt es irgendwas in dieser Stunde, was für dich echt relevant war? So etwas, wovon du sagst, okay, wenn ich das jetzt aufschreibe und persönlich nehme, dann war es diese Stunde meines Lebens wirklich wert. Das würde ich cool finden. Ja.
Und genau so schließen wir das jetzt ab. Ich sage nur noch vielen Dank, dass du mir jetzt auch diese Zeit geschenkt hast für das Gespräch.
So gern, Dito.
Ja, und wir machen ein ganz radikal ehrliches, stilles Ende. Danke an den Zuhörer, dass die Zuhörerin, dass du das jetzt hier dem gelauscht hast und dir jetzt aufschreibst, was für dich gerade essentiell war. Veit, ich danke dir.
Ich danke dir, Tina.
Das war mein Gespräch mit Veit Lindau. Wenn du mehr über ihn und seine Arbeit erfahren möchtest, dann schau unbedingt in den Shownotes zu dieser Folge vorbei. Ja, und wenn du radikal ehrlich und vor allem wertschätzend in deinen Gesundheitsthemen begleitet werden möchtest, dann nutze bitte folgendes Angebot. Ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch mit unserem Beratungsteam. Dann schauen wir gemeinsam, wie wir dir auf deinem Gesundheitsweg helfen können. Ich hoffe, dass du viele wertvolle Impulse in der heutigen Folge mitgenommen hast. Ich sage auf ganz bald hier im Podcast oder auch, wenn du möchtest, dann in Zukunft im Coaching von My Body Mind. Von Herzen das Beste zu dir. Mach's gut, deine Tina.